Grüß Gott und guten Abend, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Mein Name ist Peter Sonneborn. Ich begrüße Sie zu unserer Credo-Sendung. Schön, dass Sie heute Abend alle wieder mit dabei sind. Wir widmen uns der Philosophie. Sie kennen diese Serie vielleicht, die bei uns schon seit geraumer Zeit läuft, mit Herrn Dr. Peter Egger aus Brixen. Es handelt sich um den Grundkurs Philosophie. Und wir haben heute, sage und schreibe, schon den 27. Teil dieser Reihe. Philosophie ist also offensichtlich ein ergiebiges Thema, ein Thema, das sich durch viele Jahrhunderte und gar Jahrtausende der Menschheitsgeschichte hindurchzieht und eine Wissenschaft, die uns auch heute und gerade heute viel zu sagen hat, denn in ihr haben sich menschliche Weisheiten angesammelt, man ist versucht zu sagen auch manche menschliche Dummheiten. Aber vor allen Dingen schauen wir doch auf die Weisheiten bzw. auf das, was wir aus menschlichen Dummheiten auch lernen können. Dummheiten nicht in dem Sinn, dass es nicht intelligent gewesen wäre, was da gedacht wurde, sondern Dummheiten, halb im Spaß gesagt, über Strömungen, Gedanken, Nachdenken über Gott und die Welt, das nicht wirklich zum Ziel führt. Aber wir dürfen sicherlich dankbar sein auch für alle Verirrungen und für alles, was nicht so glatt gelaufen ist. Gerade bei einem solchen Thema sind wir in der letzten Sendung stehen geblieben, denn da ging es um den Neomarxismus und die 68er-Bewegung, die auf dieses Gedankengut sich gestützt hat und darauf zurückgegriffen hat. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, ich begrüße unseren Referenten Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol, Doktor der Theologie, der Philosophie und der Geschichte. Guten Abend, Herr Dr. Egger.
Guten Abend, Herr Sonneborn.
Schön, dass wir wieder miteinander verbunden sind zu einer, ich möchte fast sagen, gemütlichen und angenehmen Stunde des Nachdenkens, des einfach sich mal zurücklehnens und neues Erfahrens. Herr Dr. Egger, Sie haben in der letzten Sendung ein Thema angeschnitten, das Sie heute in leichter Nuance weiterführen möchten. Dazu darf ich Sie bitten. Ich möchte Sie aber gleichzeitig bitten, dass Sie nach dem Eingangsgebet, das wir wie gewohnt sprechen werden, nochmal einen kurzen Rückblick auf die letzte Sendung halten, um mit neuem Schwung sozusagen hineinzugehen in das heutige Thema.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie auch meinerseits sehr, sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung. Ich freue mich, dass wir wieder als philosophisch Interessierte unterwegs sind und ich darf Sie bitten, dass wir am Anfang dieser Sendung ein Gebet sprechen, um den Heiligen Geist auf diese Sendung herabzuflehen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist, und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Wir wollen dann auch die Mutter Gottes bitten, dass sie für uns um ein gutes Gelingen dieser Sendung einsteht. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und dann wollen wir uns auch noch an die Engel wenden und sie bitten, uns kräftig zu unterstützen und uns zu begleiten. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben in den letzten Sendungen uns über den Marxismus Gedanken gemacht, über den Neomarxismus und auch über die 68er. Und dabei haben wir gehört, dass es sich dabei um eine Philosophie handelt, die die Gesellschaft völlig verändern wollte. Im Unterschied zum klassischen Marxismus, der sich vor allem um eine Veränderung der wirtschaftlichen Verhältnisse bemüht hat, versuchte der Neomarxismus und die 68er-Revolte die Veränderung der Gesellschaft durch eine kulturelle Veränderung herbeizuführen. Das Anliegen dieser Menschen war es, die Gedanken der Menschen zu verändern, die Kultur der Menschen zu verändern, also ein neues Denken hervorzubringen. Und da hat man nun alle möglichen großen Ideale entwickelt. Man sprach von einer gerechten Gesellschaft, von einer freien Gesellschaft, von einer herrschaftsfreien Gesellschaft. Es sollte eine Gesellschaft des Friedens sein, eine Gesellschaft der Versöhnung, eine Gesellschaft der Völkerverbindung. Aber wir mussten dann leider feststellen, dass diese ganze Revolte in eine etwas andere Richtung gegangen ist, als sie sich die Väter dieser Revolte vorgestellt hatten. Da war auch sehr viel Gewalt dabei. Da war auch sehr viel Utopie dabei. Da war auch sehr viel Totalitarismus dabei. Und man musste beobachten, dass es sich dabei um ein Gesellschaftsmodell gehandelt hat, das sich in dieser Form nicht verwirklichen ließ. Und heute stellen wir fest, dass diese Freiheit, die an keine Werte gebunden war, zu einer Anarchie geführt hat. Wir erleben heute eine anarchische Gesellschaft ohne jede Autorität, ohne jede Herrschaft und ohne tiefere Wertvorstellungen. Sodass wir uns heute die Frage stellen müssen, wie eine solche Gesellschaft wirklich sich in die Zukunft entwickeln kann. Gleichzeitig haben wir aber auch feststellen können, dass diese anarchische Gesellschaft letztlich schon der Boden war für die Entwicklung von totalitären Reaktionen. Dort, wo die Gesellschaft sich auflöst, besteht immer die Gefahr, dass es dann zu totalitären Entwicklungen kommt. Und so mussten wir zum Schluss feststellen, dass die 68er zwar mit einem großen Ideal angetreten sind, aber dass das Ergebnis ihrer Revolte kein sehr glückliches war. Heute wollen wir uns nun einer neuen politischen Richtung zuwenden, die wir auch einmal philosophisch etwas näher kennenlernen wollen. Wir wollen uns mit den Grünen beschäftigen. Die Grünen haben ja einen sehr direkten Zusammenhang auch mit den Neomarxisten. Und die Grünen haben auch einen Zusammenhang mit der 68er-Revolte. Das, was entscheidend dazu kommt, ist hier die ökologische Komponente, also die ganze Umweltproblematik. Die Grünen sind vor ungefähr 40, 45 Jahren angetreten, um den Menschen ein neues Verständnis für die Natur zu vermitteln. Sie stellten fest, dass die Zivilisation sich sehr weit von der Natur entfernt hatte und wollten nun versuchen, den Menschen wieder daran zu erinnern, dass er ohne eine Beziehung zur Natur und zur Umwelt nicht lebensfähig war. Und das ist gewiss ein ganz großes Verdienst. Aber wenn wir dann die Entwicklung der Grünen anschauen, dann können wir wieder feststellen, dass auch dort im Laufe der Zeit sich einige Dinge abgespielt haben, die nicht darauf hindeuten, dass die grüne Philosophie in einem umfassenden Sinn ein Gesellschaftsmodell liefern kann, das wirklich den Bedürfnissen der heutigen Zeit entspricht. Doch zunächst einmal wollen wir die Grünen etwas näher kennenlernen. Und dann wollen wir uns auch einer Kritik nähern, um zu versuchen, die etwas problematischen Ansätze der Grünen näher kennenzulernen. Der erste Eindruck, der zunächst bei der Betrachtung der Grünen entsteht, ist der, dass es sich bei dieser Bewegung um eine Reaktion gegen unsere westliche Zivilisation handelt. Die Grünen stellen sehr viele Werte in Frage, die für unsere westliche Zivilisation fundamental und selbstverständlich waren bzw. sind. Diese Bewegung lehnt verschiedene Zielvorstellungen der westlichen Zivilisation überhaupt ab und versucht, eine Alternative zu entwickeln. Schauen wir uns mal die verschiedenen Kritikpunkte der Grünen gegenüber der klassischen westlichen Zivilisation an. Die erste Kritik der Grünen setzt beim einseitigen Menschenbild an. Sie werfen unserer Zivilisation vor, dass sie den Menschen einseitig als ein rationales Wesen sehe. Also sie sagen, dass unsere Zivilisation den Menschen als ein Wesen betrachtet, das in einer einseitigen Form von der Vernunft bestimmt wird. Dabei sei aber das Gefühl und damit auch die Lebenslust zu kurz gekommen. Gefragt sei heute eine ganzheitliche Philosophie, die die Aufgabe hat, das desintegrierte Leben, also das auseinandergenommene Leben, in dem Vernunft und Gefühl und Lebenslust auseinanderfallen, dass diese Zerfallenheiten zwischen Vernunft, Gefühl und Lebenslust, dass die wieder eingebunden werden und dass auf diese Art und Weise ein neues Lebensgefühl entsteht. Also man möchte eine Ganzheit. Es soll nicht so sein, dass die Vernunft bestimmt und das Gefühl dabei auf der Strecke bleibt und dass zum Schluss überhaupt die Lebenslust verloren geht. Nach Meinung der Grünen gilt es, das angeschlagene Lebensgefühl zu reaktivieren und zu erneuern. Sie stellen fest, dass vielen Menschen der innere Antrieb fehlt und dass Lernlust, Arbeitslust, Bewegungslust, ja überhaupt Lebenslust, seltene Dinge geworden sind. Die Menschen sind Maschinen geworden. Sie schleppen sich dahin. Sie sind vom Rhythmus der Maschinen und der Arbeitswelt bestimmt, aber da ist keine Freude, da ist keine Lust mehr festzustellen. Sie sind der Ansicht, dass unsere moderne Gesellschaft von einer Müdigkeit der Seelen und von Pessimismus erfüllt sei. Dazu kommt, dass das heutige Lebensgefühl von einer zunehmenden Angst geprägt sei. Zum Unangenehmen unseres Lebensgefühls gehört auch die Angst. Also, wir haben keine Lebenslust mehr, die Seelen sind müde, es macht sich ein zunehmender Pessimismus breit und wir sind auch von der Angst geprägt. Viele Menschen in Europa und auch darüber hinaus haben Angst vor dem Atomkrieg, vor wirtschaftlichem Zusammenbruch, vor Geldentwertung, vor neuen Diktaturen, rechts- oder linksgesteuerten, vor radioaktiver Strahlung, Arbeitslosigkeit, vor Krebs, Angst in der geahnten Sinnlosigkeit. Also das alles sind Dinge, die von den Grünen in unserer Gesellschaft geortet werden. Und zwar können wir sagen, dass diese Analysen bereits einige Jahrzehnte zurückliegen. Und es ist beachtlich, wie klar gewisse Dinge damals schon beobachtet worden sind. Diese Erschlaffung der seelischen Kräfte, aber auch das gewaltige innere Unbehagen, sind nach Meinung der Grünen Anzeichen dafür, dass unser rationalistisches Menschenbild, also unser einseitig vernunftbetontes Menschenbild, wichtige Bereiche des Menschen übersehen hat. Sie zeigen aber auch auf, dass eine rein rationalistische Weltanschauung eine Welt geschaffen hat, in der sich der Mensch nicht mehr wohlfühlt. Alles ist von der Vernunft gesteuert, alles ist von der Vernunft organisiert, alles ist von der Vernunft bestimmt. Da fehlen einfach gewisse Bereiche, die sind zu kurz gekommen, die sind regelrecht unterdrückt worden. Die Grünen verlangen deshalb eine Philosophie, die dem Leben im Ganzen zugewandt ist. Was aber verstehen nun die Grünen unter einem Leben, das dem Ganzen zugewandt ist? Konkret meinen sie damit ein Leben, das sich an der ursprünglichen Natur orientiert. Das ideale Leben ist für sie das Leben eines Naturmenschen. Sie sprechen davon, dass der Mensch wieder eine sinnliche Beziehung zur Natur aufbauen müsse. Ja, er müsse die verlorene Sinnlichkeit wieder erobern. Hier wird deutlich, dass das Ideal der Grünen ein Naturmensch ist, der noch nicht von der Zivilisation in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Dieser Naturmensch ist noch ursprünglich gut, er ist gesund. Im Grunde genommen handelt es sich hier um eine moderne Rückkehr zur Natur, wie sie schon vor gut 200 Jahren von dem französischen Philosophen Jean-Jacques Rousseau gegen die überrationalistische Aufklärung, das war damals eine Bewegung, die sich ausschließlich auf die Vernunft gestützt hat, gepredigt worden ist. Aber auch in der Antike hat es bereits philosophische Strömungen gegeben, die verstanden haben, dass die Zivilisation dermaßen künstlich geworden war, dass sie nicht mehr lebensfähig war. Und auch in der Antike kennen wir verschiedene Denker, wie zum Beispiel Seneca oder Marc Aurel oder auch Cicero, die gesagt haben, der Mensch muss wieder zur Natur zurückkehren. Die Natur sei die Lehrmeisterin für das richtige Leben. Also das kommt hier bei den Grünen wieder zum Tragen. Wir können ruhig sagen, das Menschenbild der Grünen weist neoromantische Züge auf. Die Romantik, das war ja eine besondere kulturelle Bewegung, war eine Antwort auf die Aufklärung. Im Unterschied zur Aufklärung, die sich ganz auf die Vernunft gestützt hat und die versucht hat, alle Bereiche der Natur durch die Vernunft zu reglementieren und zu bestimmen, war die Romantik darauf bedacht, wieder zur Natur zurückzukehren. Es hat in der Zeit der Romantik verschiedenste Denker und Dichter gegeben, die gesagt haben, die Welt ist nicht nur eine technische Konstruktion, der Kosmos ist nicht nur eine große Maschine, sondern die Welt ist eine beseelte Größe. Die Natur lebt, das ist nicht nur eine Maschine, die Natur hat eine Seele und auch in den Pflanzen, da ist Leben enthalten. Das war die Antwort der Romantik auf die Aufklärung, die versucht hat, die gesamte Welt und die gesamte Natur in eine große Maschine zu verwandeln. Und bei den Grünen können wir nun sagen, dass es sich hier in einem gewissen Sinn um eine zweite Romantik handelt. Die Grünen verstehen, dass diese Art von Wissenschaft und von Technik dazu geführt haben, dass die Welt nur mehr zu einem Produkt der Vernunft, der Maschine, der Technik wurde und dass man hier nicht mehr leben könne. Und die Grünen möchten uns dazu aufrufen, zurückzukehren zur Natur. Nun wollen wir ein bisschen Musik einspielen und dann geht es gleich wieder weiter.
Grundkurs Philosophie bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Liebe Zuhörer, wir sprechen heute über eine Bewegung, die sich an den Neomarxismus, an die 68er-Bewegung angelehnt hat, daraus viele Impulse geschöpft hat, und zwar die Bewegung der Grünen. Bei ihnen ist ein weiterer Schwerpunkt die Ökologie und wir haben gesehen, wie gut das an und für sich ist. Wir haben gesehen, wie die einseitige Betrachtung des Menschen als reines Vernunftwesen mit einem Gegengewicht versehen werden soll. Es soll ein neues Lebensgefühl, ein Zurück zur Natur wieder Einzug halten, gar wie eine zweite Romantik, die in der Gegenbewegung zur Aufklärung die ganze Natur als beseelt ansah, um hier wieder zum Leben, zum Begriff des Lebens und der Seele und dieses Lebensgefühls zurückzukommen. Wir sind nun gespannt auf die weiteren Ausführungen unseres Referenten heute Abend, Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollten uns nun fragen, wie die Grünen die Natur einschätzen und welches Bild sie von der Natur entwickeln. Die Grünen betrachten die Natur als eine Ganzheit. Alle Lebewesen können nur dann existieren, wenn sie mit der Natur eine Ganzheit bilden. Weiters müssen auch die verschiedenen Wechselwirkungen und gegenseitigen Abhängigkeiten allen Lebens gesehen werden. Die Lebewesen können nur dann existieren, wenn sie auch untereinander eine harmonische Einheit bilden. Daraus folgt aber, dass bei Wegnehmen oder Zerstören eines der Teile das Ganze nicht mehr lebensfähig werden kann. Diese fundamentalen Erkenntnisse sind das Ergebnis einer eigenen Wissenschaft, nämlich der Ökologie. Was ist nun die Ökologie? Die Ökologie ist die Lehre vom Haushalt des Lebendigen. Oder wir können auch sagen, es ist die Lehre vom Naturhaushalt. Die Ökologie untersucht die Gesetzmäßigkeiten des Naturganzen. Diese Wissenschaft ist schon gute 100 Jahre alt und verweist seither unermüdlich auf die Bedeutung der Ganzheit und Einheit der Natur. Die Grünen sind darüber verbittert, dass 100 Jahre hindurch keinerlei Konsequenzen aus den Erkenntnissen der Ökologie gezogen wurden. Ich zitiere jetzt aus einem Buch von Maren Griesebach, einer der führenden Vordenkerinnen der Grünen. Die schreibt: Jetzt erst wachgerüttelt durch das Aussterben vieler Arten von Tieren und Pflanzen, das Ende vieler Lebensräume wie Flüsse, Seen, durch das Tötende der vergiftenden Luft, das Verweigern des Erdbodens, die aus ihm wachsenden Pflanzen zu ernähren, wachgerüttelt durch die umweltbedingten steigenden Krankheiten der Menschen, hat die Haushaltslehre immer mehr an Lebenswichtigkeit gewonnen. Menschlicher Erfindungsgeist hat sich in unschöner Gemeinsamkeit mit Reichtums- und Wirtschaftsinteressen die Zerstörungen zu Schulden kommen lassen. Er muss auch wieder zur Rettung antreten, soweit Rettung überhaupt noch möglich ist. Viel ist schon endgültig verloren. Soweit aus dem Text von Maren Griesebach. Die Grünen betrachten die Ökologie als notwendige Grundlage für das Handeln, für die Politik. Und da es eine wissenschaftliche Grundlage ist, exakt beweisbar, nachprüfbar, also genau den Ansprüchen der abendländischen rationalen Wissenschaftlichkeit genügend, dürfte sich niemand drum herumdrücken. Dennoch geschieht das immer wieder. Man bezeichnet die Grünen als Träumer, Phantasten, die haben ja nur ihre Gefühle. Diese Naturliebe ist ja subjektiv, so sagen viele zu den Grünen. Aber, sagt jetzt wieder Maren Griesebach, das sei einfach nicht der Fall. Die Ökologie ist etwas Zwingendes. Ihren Einsichten können wir uns bei Strafe des Untergangs nicht entziehen. Wir sind unfrei, denn es handelt sich um Gesetze, die über uns hinausgreifen. Und wir können diese Gesetze nicht übertreten, ohne dass wir uns selbst damit zerstören. Aus diesem Grund hat die Partei der Grünen mit ihrem Grundsatz der Ökologie ein sicheres Fundament. Das ist nicht Glauben, Überzeugung, Gesellschaftsentwurf, sondern Wissen. Die Grünen sagen also, wir haben ein wissenschaftliches Fundament. Die Ökologie, das lässt sich wirklich beweisen. Es lässt sich feststellen, dass es durch bestimmte technische Eingriffe, chemische Eingriffe und, zu einer Zerstörung der Natur kommt. Die Grünen sagen also, wir haben mit der Ökologie eine wissenschaftlich fundierte Grundlage. Die Grünen beschwören dann auch die große Vernetzung. Sie wird als die eigentliche Klammer der gesamten Natur betrachtet. Alles ist vernetzt. Alles ist miteinander verbunden. Und diese Vernetzung, so sagen die Grünen, die werden von den Biologen bewiesen, von den Anthropologen, also von den Forschern des Menschen. Aber auch die Philosophen, die Physiker, die Verhaltensforscher, sie alle erkennen, dass es weltweite Verkettungen und Vernetzungen gibt. Die Beschäftigung mit diesen Erkenntnissen wäre aber für jeden Politiker zum Pflichtunterricht zu machen. Die Grünen sagen also, wir haben auf der einen Seite die klare Erkenntnis der Ökologie, und das sei eine Wissenschaft. Und wir haben zudem auch die Erkenntnis der Verkettungen, der Vernetzungen und dass alles in einem großen Sinne zusammenhängt. Diese ganzheitliche Sicht der Natur veranlasst die Grünen, von der Notwendigkeit einer ökologischen Ethik zu sprechen. Sie verlangen also eine Ethik, ein moralisches Verhalten gegenüber der Natur. Sie verlangen ein menschliches Verhalten, das den Gegebenheiten einer ganzheitlichen Natur Rechnung trägt. Ein solches Verhalten ist aber nur dann möglich, wenn es dem Menschen um den Schutz der Natur selbst geht. Wenn der Mensch nur an seinen eigenen Nutzen denkt und ihn beim Umgang mit der Natur nur ein rettender Egoismus anleitet, dann wird er nie imstande sein, eine ökologische Ethik zu entwickeln. Er wird dann nie imstande sein, ein Verhalten hervorzubringen, das wirklich der Natur gerecht wird. Bemerkenswert ist bei diesem Naturverständnis der Grünen, wie sehr die Natur auch zur bestimmenden Größe des Menschen wird. Die Natur bestimmt nicht nur das ökologische Geschehen, sondern auch die Politik und die Ethik. Auf diese Weise aber wird das Wesen des Menschen von seiner Beziehung zur Ganzheit der Natur abgeleitet. Und einzig die richtige Beziehung zur Natur entscheidet darüber, ob der Mensch noch geheilt und gerettet werden kann. Damit erweist sich aber die Philosophie der Grünen eindeutig als eine Naturphilosophie. Die Natur ist für die Grünen der absolute Grund allen Seins und die Quelle allen Heils. Eine solche Absolutsetzung der Natur und eine solche Heilserwartung von Seiten der Natur ist aber letztlich schon eine religiöse Naturmystik, beziehungsweise ein romantischer Pantheismus. Wir müssen also gleich einmal feststellen, dass die Natur als eine absolute Größe gesehen wird und dass der Mensch von der Natur her sein Wesen empfängt. Die Natur wird als der absolute Urgrund betrachtet. Er hat in diesem Sinn etwas Göttliches an sich. Es handelt sich hier um eine Erneuerung der Naturreligionen oder, wie man das in der Fachsprache nennt, um einen Pantheismus. Also Natur und Gott fällt letztlich zusammen. Und hier beginnen natürlich dann auch philosophische Fragen und Probleme. Ist die Natur göttlich? Ist der Mensch nur ein Teil der Natur? Oder überragt der Mensch die Natur? Blickt der Mensch über die Natur hinaus? Steht er aus der Natur heraus? Wie steht es hier um seine Individualität? Wie steht es hier um seine Personalität? Wie steht es hier um seinen Geist, der über die Materie und über die Natur hinausblickt? Wie schaut es hier aus um die Metaphysik, also um den Bereich, der über die Physik hinausgeht? Wie schaut es hier aus, auch im Bereich der Religion? Ist hier noch ein personaler Gott möglich? Also hier brechen eine ganze Menge von Fragen auf. Ja? Aber zum Verständnis der Grünen müssen wir zunächst einmal wissen, also man wendet sich gegen diese westliche Zivilisation, die einseitig geworden ist. Man versucht jetzt ein Zurück zur Natur zu predigen, dass man sagt, der Mensch muss die Einseitigkeiten dieser Zivilisation durch eine Rückkehr zur Natur bewältigen. Aber gleichzeitig wird jetzt die Natur zum Maß des Menschen. Der Mensch ist ein Teil der Natur. Dass der Mensch in der Natur steht, ist klar. Dass er von der Natur abhängig ist, ist auch klar. Aber empfängt er seine Weisungen von der Natur oder überragt er mit seiner Vernunft die Natur? Nach welchen Kriterien geht er mit der Natur um? Bestimmt das die Natur oder bestimmt das doch der Mensch? Also hier gehen gewisse Dinge los. Aber zum Verständnis der Grünen wollen wir uns noch einmal daran erinnern, dass also die Grünen in der Natur den Urgrund sehen, die heilende Kraft sehen, das Göttliche sehen und den Menschen versuchen, von der Natur her zu verstehen. Und hier gibt es dann aber einige kritische Anfragen. Nun wollen wir noch ein bisschen Musik hören und dann kommen wir noch zu einem weiteren Punkt.
Ist Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol mit der Credo-Sendung. Heute Grundkurs Philosophie. Wir sprechen über die Philosophie der Grünen, die sich stark an den Neomarxismus und die 68er-Bewegung anlehnen. Im zweiten Teil des Vortrags von Professor Dr. Egger aus Brixen in Südtirol haben wir gehört, wie von den Grünen eine eigene Wissenschaft geprägt wurde, nämlich die Ökologie, die Lehre vom Haushalt des Lebendigen, die uns auf die Einheit und Ganzheit der Natur hinweist. Diese Wissenschaft und diese Betonung der Grünen auf die Ökologie führt aber in der Folge dazu, dass der Natur gegenüber geradezu ein moralisches Verhalten des Menschen gefordert wird. Die Natur beginnt nicht nur die Ökologie, also diese Wissenschaft, die sich mit ihr beschäftigt, zu bestimmen, sondern auch Politik, Soziologie und gar die Ethik. Und so entwickelt sich die Philosophie der Grünen zu einer Naturphilosophie, die geradezu eine Heilserwartung an die Natur stellt. Somit beinhaltet sie auch einen religiösen Anhauch beziehungsweise stellt einen romantischen Pantheismus dar. Der Mensch empfängt sein Wesen von der Natur. Nun sind wir bei einigen kritischen Anfragen an diese Philosophie. Bitte schön, Herr Dr. Egger.
Ja, wir kommen nun zu einem weiteren Punkt, der auch noch sehr typisch ist für die Grünen. Die Grünen versuchen einmal, die gesamte Fortschrittsideologie zu hinterfragen. Die Grünen fragen sich konkret nach dem wahren Fortschritt. Bisher wurde der Fortschritt, und das ist recht interessant, hauptsächlich nach folgenden drei Gesichtspunkten beurteilt. Erstens, der Fortschritt wurde gesehen von der Technik her. Zweitens, der Fortschritt wurde gesehen von der Wirtschaft her. Und drittens wurde der Fortschritt auch nach der Macht beurteilt. Also die Maßstäbe für den Fortschritt waren laut Grünen erstens die Technik, zweitens die Wirtschaft und drittens die Macht. Die Grünen weisen nun darauf hin, dass bei dieser Beurteilung des Fortschritts wesentliche Gesichtspunkte vergessen wurden, nämlich erstens der Mensch, zweitens die Umwelt und drittens die Natur. Und die Grünen betonen dann, dass nicht alles, was technisch machbar und für die Wirtschaft und den Staat von Vorteil ist, auch schon für den Menschen die Umwelt und die Natur von Vorteil sind. Konkrete Beispiele dafür sind die Gentechnologie, die Atomkraftwerke, die Rationalisierung der Wirtschaft, der durchorganisierte Kontrollstaat, die internationalen Überwachungssysteme, die tödlichen Waffenarsenale. Die Grünen betonen ausdrücklich, dass sie sich nicht gegen den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt stellen. Maren Griesebach schreibt, Grüne sind nicht technikfeindlich. Sie sind aber technisch skeptisch und fühlen sich als Technik bewusst. Grüne problematisieren die Technologie, also die Lehren von der Technik, denn die drohen uns die Allmacht der Technik als akzeptabel vorzugaukeln. Das Bewusstmachen der Gefahr ist eine politische Pflicht. Und als Partei hoffen die Grünen, darüber hinaus ins Handeln eingreifen zu können, eine Kurskorrektur im technischen Fortschritt, der sich vielfach als Schritt fort von der Menschlichkeit erweist, vorzunehmen. Da, wo sich die Technik als naturverträglich, als umweltgerecht und als menschenfreundlich erweist, wird sie selbstverständlich eingesetzt. Der ökologische Maßstab, und damit ist das sozial-ökologische mitgemeint, muss leitend sein. Soweit Maren Griesebach. Also hier wird hervorgehoben, dass man nicht den Fortschritt nur nach den Kriterien der Technik, der Wirtschaft und der Macht beurteilen dürfe, sondern dass es darauf ankommt, dass für den Fortschritt vor allem der Mensch, die Umwelt und die Natur als Maßstab herangezogen werden müssten. Es wird hier auch von einer neuen Technik gesprochen, die sich am Menschen orientiert, die sich an der Natur orientiert und die sich an der Umwelt orientiert. Und es geht darum, dass es hier also um eine naturverträgliche, umweltgerechte und menschenfreundliche Technik handeln müsse. Einer solchen Technik wollen die Grünen zustimmen. Jetzt kommt aber gleich die nächste Frage. Wie soll es nun aber zu dieser neuen Art von Wissenschaft und Technik kommen? Die Grünen meinen, dass das Entscheidende für die Verwirklichung dieser neuen Wissenschaft und Technik nicht so sehr die Genialität der Forscher, sondern vielmehr ihre innere Einstellung sei. Die eigentliche Schwierigkeit besteht nach Ansicht der Grünen in der Überwindung des Widerspruchs zwischen Intellekt und Ethik, also zwischen Vernunft und Moral. Dieser Widerspruch zwischen Vernunft und Moral führt viele dazu, an die ethische Ausbildung der naturwissenschaftlichen Persönlichkeit zu appellieren. Wenn wir das mal ganz einfach ausdrücken wollten, es wird uns von den Grünen gesagt, dass die Wissenschaft an die Ethik, an die Moral gebunden ist. Und das bedeutet, dass Wissenschaft nur dann wirklich gedeihen kann, wenn sie sich auch ethisch verantwortlich weiß. Oder drücken wir es nochmal anders aus. Die Wissenschaft kann nur dann gedeihen, wenn die Moral im gleichen Maße mitwächst wie die wissenschaftliche Erkenntnis. Man kann das ja heute immer wieder feststellen, dass man beobachtet, dass verschiedenste wissenschaftliche Erkenntnisse nicht abgedeckt werden durch eine entsprechende Ethik. Wir haben das im Bereich der Gentechnik, wir haben das im Bereich der Waffen, im Bereich der Wirtschaft. Wir können viele Dinge, aber wir fragen uns nicht mehr, ob wir dürfen. Und das ist heute das große Problem, dass die Wissenschaft weit höher ist als die Moral. Und das wollen auch die Grünen uns in Erinnerung rufen. Also es braucht wirklich wieder dieses Zusammenfinden von Intellekt und Ethik. Marin Griesebach führt das noch ein bisschen weiter aus. So wie früher zum Beispiel für den Arzt die wissenschaftliche und die ethisch-moralische Seite in seinem Beruf untrennbar miteinander verbunden waren, so müsste heute jeder Naturwissenschaftler und Techniker immer wieder aus seinem engeren Fachgebiet hinausschauen in die ganze Wirklichkeit und die ganze menschliche Gesellschaft, um abzuschätzen, wie weit seine Erkenntnisse und Erfindungen dem Leben und dem Menschen dienlich sind. Was von dem neu Erkannten auch wirklich gemacht werden soll und gemacht werden darf. Er müsste mitbeschließen, denn nur er weiß über die Folgen seiner wissenschaftlichen Leistungen und Erkenntnisse Bescheid. Der Techniker sollte also auch Politiker als moralisch-praktischer Ratgeber in die politischen Angelegenheiten eingreifen können, die alle Bürger betreffen. Also hier wird konkret gesagt, der Wissenschaftler muss auch eine ethische Verantwortung übernehmen. Und er muss auch dafür Sorge tragen, dass seine Erkenntnisse in der Gesellschaft und in der Politik entsprechend ethisch überlegt und verantwortet werden können. Um einen menschlichen Fortschritt zu erzielen, müssen also zwei Voraussetzungen erfüllt werden. Es braucht erstens neue Gesichtspunkte für die Beurteilung des Fortschritts und zweitens eine neue Ethik der Wissenschaftler. Ohne diese Voraussetzungen wird der Fortschritt das bleiben, was er derzeit häufig ist, nämlich ein Fortschritt, der sich von der Menschlichkeit fortbewegt. Er führt nicht mehr zur Menschlichkeit, sondern er entfernt sich von der Menschlichkeit. Es ist ein Fortschritt, der sich letztlich gegen den Menschen wendet. Ein solcher Fortschritt führt aber letztlich auch sich selbst ad absurdum. Es kommt dann dazu, dass die Lösung eines Problems 10 neue Probleme schafft. Jede wissenschaftliche Erkenntnis führt zu immer noch komplexeren Problemen. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier wird uns von den Grünen etwas einmal veranschaulicht, dass sozusagen die Wissenschaft nicht einfach nur der Wirtschaft, der Technik und der Macht dienen darf, sondern dass sich die Wissenschaft auf den Menschen besinnen muss. Und dass sie gleichzeitig auch an die Natur denken muss. Hier wird uns etwas ganz Wichtiges gesagt. Es ergibt sich dann bei den Grünen leider in einem anderen Zusammenhang die Frage, wie ernsthaft ist das bei den Grünen gemeint? Weil es ist hier oft ein eigenartiger Widerspruch. Auf der einen Seite versuchen die Grünen uns daran zu erinnern, dass wir die Natur respektieren sollten und das ist in vielen Bereichen auch richtig und wichtig. Auf der anderen Seite aber, vor allem wenn es um den Lebensschutz geht, da entdecken wir bei den Grünen wieder ein Verhalten, wo wir sagen müssen, das geht doch nicht mit der Natur konform. Hier wendet sich dann der Mensch gegen die Natur. Hier wendet sich der Mensch gegen das Leben. Hier werden dann plötzlich moralische Dinge vertreten, die eigentlich mit Ethik sehr wenig zu tun haben. Wo man dann plötzlich entdeckt, dass hier die Grünen, die als die großen Naturapostel auftreten, die Natur dann doch wieder ganz radikal manipulieren, wenn es um ihre Vorstellungen geht. Darüber werden wir noch sprechen müssen. Aber fassen wir das nochmal inzwischen zusammen. Wir haben also gehört, dass die Grünen zunächst einmal eine Reaktion sind auf die westliche Zivilisation, die sich von der Natur entfernt hat und die auch dazu geführt hat, dass der Mensch auseinandergebrochen ist. Die Wissenschaft und Technik hat den Anteil der Vernunft so überbetont, dass das Gefühl und die Lebenslust zu kurz gekommen sind und dass der Mensch gewissermaßen eine müde Seele aufweist. Die Grünen, und das ist ein zweiter Punkt, versuchen jetzt uns zu zeigen, was Natur ist. Und sie zeigen uns, dass die Natur eine Ganzheit ist, in der alles miteinander in Verbindung steht und dass es gewissermaßen eine einheitliche Grundkonzeption in der Natur gibt. Und das wird vor allem mit Hilfe der Ökologie, mit der Lehre vom Lebendigen und vom Naturhaushalt also geklärt und auch erhärtet. Die Grünen stellen dann auch den Fortschritt in Frage und sagen, dass der Fortschritt sich bisher hauptsächlich an der Technik, an der Wirtschaft und an der Macht orientiert hat. Aber es ginge eigentlich darum, einen Fortschritt zu entwickeln, bei dem der Mensch, die Umwelt und die Natur im Mittelpunkt stehen. Und dass es hier unbedingt einer Korrektur bedürfe. Und auf diese Art und Weise haben also hier die Grünen einige sehr empfindliche Themen angeschnitten und versuchen nun eine Alternative zu entwickeln.
Die philosophische Bewegung der Grünen ist das Thema heute Abend in unserer philosophischen Sendung Grundkurs Philosophie mit Herrn Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Ja, Herr Dr. Egger hat vor der Musikpause bereits all das, was er uns heute gesagt hat, zusammengefasst. Wir kommen nun ins Gespräch darüber. Ich darf eine erste Hörerin begrüßen, Frau Keron aus Friedrichsthal im Saarland. Grüß Gott, Frau Keron.
Ja, grüß Gott. Ich habe das halt auch verfolgt jetzt, was Sie gesagt haben. Und ich bin 62 Jahre, ne, und habe das auch mitgekriegt, wie die Grüne in die Partei gekommen sind, wie das Ganze angefangen hat. Das hat alles ganz gut angefangen. Und wie sie dann nachher so drin war, hat es halt auch ganz stark nachgelassen. Warum das dann so ist, es ist halt, wenn sie die Macht an der Macht sind, wird sich um nichts mehr gekümmert. Wie das mit dem Lebensschutz, wie Sie gesagt haben, haben sie sich auch nicht ganz dahinter gestellt. Mit der Gentechnik stellen sie sich auch nicht ganz hinter dran. Obwohl das ja wirklich noch gar nicht ganz erforscht ist und es wird trotzdem gemacht.
Ja, ich glaube, dass Sie hier das sehr gut auf den Punkt gebracht haben, dass ursprünglich eine große Hoffnung bestanden hat, dass sich hier wirklich
die,
etwas...
Die, jetzt noch wählen, die sind zwar dahinter, aber von der Partei kommt eben nichts mehr. Die, wo sie wählen, die denken noch, sie würde was machen.
Man hat irgendwo den Eindruck, dass hier die Luft ausgegangen ist, wenn ich das ein bisschen salopp formulieren darf.
Ja.
Man hat auch den Eindruck, dass die Grünen, also dass die junge Generation nicht mehr dieses Vertrauen hat. Nee. Es war ja bei den letzten Wahlen in ganz Europa festzustellen, dass die Grünen plötzlich als Partei große Verluste erlitten haben. Und da hat man sich die Frage stellen müssen, was war denn da wohl der Grund dafür, nicht? Mhm. Und man merkt eben eines, sobald man dann auch mal Verantwortung übernimmt, wird es doch ein bisschen schwieriger, als wenn man nur als Jugendbewegter für gewisse Ideale eintritt. Also für mich war das immer recht interessant, wenn man Joschka Fischer, um hier einen Politiker zu nennen, erlebt hat,
ja.
der ja mit grünen Hemden rumgelaufen ist und dann war er plötzlich im weißen Hemd und mit Krawatte. Und natürlich ist er als deutscher Außenminister verpflichtet gewesen, also in einem entsprechenden Anzug sich zu präsentieren. Ja, aber da war doch auch ein Wandel mit festzustellen, nicht?
Aber sein Lebenswandel ist ja auch nicht so optimal.
Ja, das kommt noch dazu, nicht?
Ja.
Aber da war schon der 68er-Stil auch früher schon bei ihm sehr massiv zu beobachten. Und in seinem Privatleben ging es ja dann ganz hübsch drunter und drüber, nicht?
Ja, ja. Ja, so ist es ja halt überall. Ist ja kein Vorbild mehr, ne? Für unsere Jugend, für die Nachkommen. Es gibt keine Vorbilder mehr in der Politik, ne?
Ja, bitte, vielleicht den einen oder anderen würde ich schon noch annehmen, dass es den gibt.
Aber halt die ganz große und das wird dann auch noch so breit getreten.
Wir haben hier ein grundlegendes Problem, das wir vielleicht hier gleich mal kurz einflechten können, dass wir einfach in einer Demokratie Mehrheiten brauchen.
Ja.
Und um jetzt Mehrheiten zu bekommen, muss ich so verbesserte Standpunkte vertreten, dass sich alle ungefähr mit dieser Partei identifizieren können und unterm Strich bleibt dann nur mehr Pudding übrig.
Genau.
Mhm. Ja, ich möchte dazu auch noch gerade ein Wort sagen. Es ist natürlich immer schwierig, einen Lebenswandel auch zu beurteilen. Man muss natürlich, und das möchte ich jetzt hier auch im Sinne dieser Sendung hinzufügen, muss natürlich immer sehen, von welchem Standpunkt aus beurteile ich das. Wenn wir als Christen natürlich sagen, gut, für uns gibt es folgende und folgende Werte, dann müssen wir für uns natürlich auch urteilen, dass ein Leben, das in der und der Weise öffentlich geführt wird, als Christen nicht Vorbild sein kann, was natürlich jetzt kein Urteil über eine Person und so weiter sein darf. Und wie Sie gerade gesagt haben, wir brauchen Mehrheiten. Wir haben in der Politik verschiedene Standpunkte in den verschiedenen Parteien vertreten und diese Standpunkte haben halt einen ganz eigenen Lebensentwurf und diesen Lebensentwurf von den Grünen haben wir von Ihnen auch gerade gehört. Wir sehen ja dann auch, wo die Ursachen dieser Auffassung liegen, nicht? Und die mag ja jemand für sich persönlich auch durchaus als richtig empfinden.
Ich möchte hier aber doch noch etwas ganz kurz einschieben. Also Sie haben völlig recht, es steht uns auch nicht zu, hier Urteile zu treffen. Aber es ist so, dass man eine Partei zumindest an ihren Grundregeln messen möchte. Also aus christlicher Sicht haben wir hier natürlich nochmals andere Maßstäbe. Aber eine Partei möchte ich schon ganz gerne an der Einhaltung ihrer eigenen Prinzipien messen dürfen.
Das ist auf jeden Fall richtig. Ja, mir ging es hier um eine ganz persönliche
Persönliche
Wertung.
Das steht eine, uns nicht zu.
Darum bitten wir Sie ja auch gerade um diese Wertung anhand der eigenen Grundsätze. Das ist ja genau das, was uns letztlich auch eine Grundlage geben kann, um das für unser eigenes Leben zu bewerten, was wir da vorgelebt und gesehen zu sehen bekommen, nicht?
Ja. Also ich sage jetzt mal, dass die Person als solche, aber dass ich mir einfach sage, welche Grundsätze vertritt jetzt eine Partei und jetzt frage ich mich, ob die dann ihre eigenen Grundsätze vertreten oder ob die dann, sobald ja mal die Macht ergriffen wird, dann doch nicht mehr so genau eingehalten werden. Darauf schaut man schon.
Ja, natürlich, ja.
Ja.
Gut, ich darf noch einen weiteren Hörer begrüßen, Herrn Will aus der Nähe von Stuttgart. Grüß Gott.
Ja, einen schönen guten Abend an der Runde. Also zum Thema der Grünen Partei, zum Thema Natur- und Umweltschutz würde ich mal behaupten und nicht als Anklage, dass die Ideologie oder die eigentliche Umsetzung in den sehr vielen Bereichen auf der Strecke geblieben ist und weiterhin bleibt. Der Umweltschutz sicherlich deklariert wird, versucht wird, aber das ist auch ein globales Problem, sicherlich schwerwiegend, weil keiner zurückmacht, wollen wir mal gar nicht den Flugverkehr, den Autoverkehr, den Verzicht auch mal auf verschiedene Dinge erst mal gar nicht nehmen. Aber letztendlich, wer wirklich sich für den Umweltschutz, ohne jetzt vom Thema abzuweichen, einsetzt, ist ja schließlich Greenpeace in einer Form. Ich denke, ich bin kein Fachmann, auch jetzt nicht jetzt hier prädestiniert, aber die sind ja eigentlich diejenigen, die ja wirklich auch eine Ideologie geben. Und zum Thema Perspektiven, ich bin auch nur ein ganz kleines Lichtle und Arbeitnehmer noch zumindest. Die Perspektiven, die den Kindern, den Jugendlichen gegeben werden und nicht nur von den Grünen, sondern auch ohne jetzt auf die gesamte Politik zu gehen oder zu verurteilen, aber sieht es ja da in der Richtung ziemlich schlecht aus oder das Beten oder die Abwandlung. Und ich möchte hier nur eins einfügen und nicht in leere Worte. Ich habe hier mal aus dem Internet Bilder abgerufen, die habe ich auch drin. Und das ist kein Schlechtreden, auch keine Verurteilung, wie Kinder, Mädchen und Jungen mit Waffen und so weiter laufen, marschieren und schießen. Und da darf ich Ihnen sagen, bei wirklich so Gott will, bei meinem ganzen katholischen Glauben, da kann man drauf zuheulen. Und wenn man dann mit Perspektiven und auch dem jüngsten Tag, und ich glaube dran, auch dass unser Herr Jesus Christus kommt, um zu richten die Lebenden und die Toten, dann kann man nur sagen, und das meine ich ernsthaft, dann ist es wirklich 5:45. Aber das sollte auch der Beitrag von mir dann gewesen sein.
Ja, danke schön, Herr Will. War natürlich jetzt sowohl etwas zu den Grünen als auch jetzt religiöse Aspekte und so weiter vermischt. Herr Dr. Egger, wie sieht das aus mit, Herr Will hat jetzt zum Beispiel Greenpeace genannt als Umweltschützer. Was für eine Verbindung können wir da sehen? Ich meine, die Grünen haben sich Umweltschutz auf die Fahnen geschrieben. Wir haben aber auch politisch unabhängige Bewegungen oder sagen wir mal, die sicherlich den Grünen nahestehen, Greenpeace und so weiter. Ist das günstig, dass eine politische Bewegung so einen starken Akzent setzt? Oder sollte man das eher als Ideologie oder als philosophischen Hintergrund, sagen wir, bei nicht-politischen Organisationen lassen, aus denen die Politik dann vielleicht, von denen Impulse aufgegriffen werden könnten?
Ja, also die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten, aber ich versuche mal Folgendes zu sagen. Also das Anliegen, sich für die Natur einzusetzen, das kann man ja im Grunde genommen nur bejahen. Es war einfach notwendig, dass hier kleinere Gruppen, die dann immer größer geworden sind, sich für diese Dinge einsetzen. Das war eine absolute Notwendigkeit und hier kommen den Grünen auch große Verdienste zu. Aber man muss jetzt eines auch ganz klar sehen, dass hinter dieser ökologischen Bewegung auch eine tiefere Weltanschauung steht. Und darüber werden wir dann noch in der nächsten Sendung einiges hören. Und diese Weltanschauungen, die reichen weit über die Ökologie hinaus. Hier geht es nämlich dann letztlich um die Neugestaltung der Welt. Und da werden wir dann entdecken, dass es hier um eine Form der Gesellschaft geht, die weit mehr ist als Natur. Hier geht es dann um eine Gesellschaft, die in einer solchen Form organisiert wird, dass sie diesem Ganzheitsprinzip, wie es von der grünen Bewegung deklariert wird, entspricht. Aber dieses Ganzheitsprinzip hat dann sogar, das muss man ganz offen sagen, auch totalitäre Ansätze. Und darüber werden wir dann das nächste Mal sprechen. Hier wird nämlich dann ganz deutlich gemacht, dass man über eine Ökodiktatur auch sozusagen ein Menschen- und Gesellschaftsbild entwickeln, in dem Ansätze drinnen sind, wo man sich dann die Frage stellt, ist hier überhaupt noch eine freiheitliche Gesellschaft in unserem Sinne möglich? Aber diesen Zusammenhang, den müssen wir dann erst nochmal herstellen.
Ganz interessant, das wird sicherlich auch für die nächste Sendung bleiben, ist ja dann, was sind denn eigentlich die Normen für die Ethik, die hier vorgeschlagen wird? Es wird ja angemahnt, das haben Sie uns so schön dargelegt, dass die Wissenschaft eine neue Ethik hat und so weiter. Sie haben dann selber gesagt, na gerade in Fragen des Lebensschutzes etwa, werden diese Normen überhaupt nicht mehr beachtet oder Normen, die man erwarten würde, sagen wir mal so. Was sind eigentlich die Grundlagen der grünen Ethik, um es mal so zu sagen, woran wird sich orientiert?
Eben, hier haben wir ganz klar dieses interessanterweise sehr individualistische Menschenbild. Dann kommt hier das Gefühl auch zum Ausdruck. Der Mensch kann sich ethisch so verhalten, wie es seinem Empfinden entspricht. Es kommt zu einer Neigungsethik und zu einer Lustethik. Und dass hier dann ganz bestimmte Prinzipien nicht mehr nach einer strengen Logik abgeleitet werden, sondern ganz einfach vom persönlichen Empfinden, von der Neigung und von der Lust des Einzelnen, da beginnt dann diese ganze Ethik aber schon sehr massiv in ein subjektives Feld abzurutschen. Aber das müssen wir dann nächstes Mal noch besprechen.
Gut, es gibt noch viel Spannendes zu erzählen zu diesem Thema. Herzlichen Dank für heute, Herr Dr. Egger. Ich darf Sie, liebe Zuhörer, jetzt noch darauf hinweisen, bevor wir gleich ein abschließendes Gebet sprechen, dass Sie diese Sendung gerne bei unserem CD-Dienst bestellen können unter der deutschen Telefonnummer 0700 7525 7520. Ich wiederhole, 0700 7525 7520. Ein kostenloser Service für Sie. Wir freuen uns natürlich über eine Spende, denn die Herstellung einer CD bereitet uns auch natürlich Personal und Unkosten. Sie können diese Sendung ab morgen dann auch über unser Podcast-Angebot herunterladen im Internet auf unserer Homepage www.horeb.org. Nun aber, Herr Dr. Egger, darf ich Sie noch um ein abschließendes Gebet zu dieser Sendung bitten.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O Gott, wir bitten dich, erleuchte uns mit deinem Geist, dass wir die Gabe der Unterscheidung bekommen und immer wieder klar sehen, was ist bei den einzelnen philosophischen Bewegungen gut und was ist weniger gut. Gib uns dadurch die Fähigkeit, von den verschiedenen Bewegungen auch einiges zu lernen und anderes klar als eine falsche Entwicklung zu erkennen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.